Tapestry. Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engeser. Willkommen zur dritten Episode von Tapestry, dem Kulturpodcast von und mit Claudine Engeser. Dieses Mal geht es in Tapestry um Literatur. Und zu Gast ist die Schweizer Autorin Zora Del Buono. Zora lebt abwechselnd in Berlin und Zürich und ist eigentlich studierte Architektin. Aber nicht nur das, denn vor 25 Jahren gründete sie mit einem Freund die Zeitschrift Mare, die allen Meeresliebhabern natürlich ein Begriff ist. Seitdem hat Zora Del Buono zahlreiche Bücher, Texte und Artikel geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt Die Marschallin und damit hat sie ihrer Großmutter ein Denkmal gesetzt. Der große Familienroman beginnt im Jahr 1911 in Slowenien und spannt einen Bogen bis ins Jahr 1980. Es ist ein Ritt durch die realen politischen Ereignisse jener Jahre in Europa, geschildert anhand der bewegten und bewegenden Geschehnisse, die sich in der Familie Del Buono zugetragen haben. Ein großartiges, ein mitreißendes Buch, das mich wirklich begeistert hat. Ich habe mit Zora über die Entstehungsgeschichte ihres Romans gesprochen, was es bedeutet, den gleichen Namen wie die prägende Großmutter zu tragen und warum sie so eine große Hundeliebhaberin ist. Also viel Vergnügen mit Tapestry und Zora Del Buono.
Hallo Zora, ich freue mich, dass du jetzt Lust und Zeit hast, dich mit mir zu unterhalten für meinen Podcast. Und du bist die dritte, mit der ich jetzt das Glück habe, mich unterhalten zu können. Und herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Bist du uns jetzt aus Zürich oder aus Berlin zugeschaltet?
Ich bin aus Berlin zugeschaltet und jetzt höre ich gerade, dass hier hinten mein Mitbewohner rumrennt, aber jetzt ist schon wieder Ruhe. Nein, ich bin aus Berlin zugeschaltet, wo ich jetzt gerade, ich bin immer 4 Monate in Berlin und 4 Monate in Zürich. Das ist so ein Turnus, der sich ergeben hat. Früher war ich erst ganz in Zürich, dann aber 20 Jahre ganz in Berlin und jetzt pendle ich so ein bisschen.
Und wo wir jetzt gerade davon reden, ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen, aber so ergibt es sich vielleicht. Du bist in Zürich geboren und deine Eltern sind aber aus Slowenien und Sizilien.
Nein, ich bin in Zürich geboren als Italienerin. Mein Vater ist Italiener mit eben dieser slowenischen Großmutter und dem sizilianischen, also mit der slowenischen Mutter, also meine slowenische Großmutter und dem sizilianischen Vater. Er kam dann als Arzt nach Zürich und hat dort meine Schweizer Mutter kennengelernt. Das heißt, ich bin halb Schweizerin und Slowenin und Italienerin auf der anderen Seite.
Also 3 Nationalitäten sozusagen und lebst aber auch in Deutschland, wo dann das...
Genau, ich bin 1987 nach Berlin gegangen, also noch ein Westberliner Pflänzchen und habe dann noch 2,5 Jahre Westberlin gehabt, bevor dann die Mauer fiel. Also ich bin zum Studium nach Berlin gegangen aus Zürich fürs Architekturstudium, genau.
Ah, okay, so ist jetzt der Werdegang. Ich hatte das eben alles ein bisschen durcheinander gebracht wegen deiner Eltern, die ich gerade mit den Großeltern in einen Topf geworfen habe, weil ich ja voll in dieser Familiengeschichte drin bin durch die Lektüre der Marschallin.
Genau, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich das Nachfolgebuch machen soll, nämlich die Geschichte der Eltern. Also das wäre dann eben dieses 50er, 60er Jahre Zürich, italienische Migranten in der Schweiz Thema. Muss ich mal gucken, ich überlege mir das gerade.
Absolut spannend. Genau, und dann können wir jetzt direkt in diese Geschichte eintauchen, weil ich habe von dir ja vorher schon andere Bücher gelesen und zum Beispiel Karnitz Verlangen habe ich
damals. Das war das erste.
Genau, Big Sue ja. Habe ich dann gelesen. Also man kann nicht sagen, dass ich nicht mit deiner Lektüre vertraut bin. Und dann kam, wir kennen uns ja über Mare. Und genau. Jetzt kam dann die Marschallin und das hat mich wirklich, ehrlich gesagt, total begeistert. Und ich weiß jetzt natürlich gar nicht, wo ich anfangen soll, dich zu fragen, wie es zu diesem Buch kam und so weiter und so fort, was es mit dir gemacht hat. Aber ich frage einfach das allererste, Zora Del Buono, super Name, hast du dir ja nicht ausgesucht, bist gesegnet mit einem tollen Namen, finde ich. Und deine Großmutter, um die es hauptsächlich in diesem Buch geht, die Marschallin in Anführungszeichen, heißt ja ebenso. Hat das irgendwie dein Leben geprägt?
Ja, bestimmt. Also der Name hat, ich glaube sowieso, dass Namen prägend sind. Man identifiziert sich ja damit und passt in die Gesellschaft rein, in der man lebt oder eben nicht und fällt auf oder eben nicht oder kann sich auf eine, also gerade in der Schweiz mit diesen alten Schweizer Namen, wo man dann weiß, die wohnen schon seit 400 Jahren dort. Und natürlich war das mit der Zora einerseits mit diesem Del Buono, vom Guten, das ist so, für ein Kind war das natürlich immer irgendwie ganz toll, vom Guten abzustammen. So, das fand ich irgendwie schick. Aber dieses Zora ist halt, weil ja meine Generation oder unsere Generation sozialisiert wurde mit der roten Zora und ihrer Bande, das ist ja so natürlich meine volle Identifikationsfigur gewesen. Dieses Mädchen, weil das spielt ja in Kroatien, der Roman, und eben die Großmutter ist slowenisch, der Name ist auch slowenisch, also Zora sagt man ja dort, das heißt Morgendämmerung. Ich bin auch eine Frühaufsteherin. Von daher hat das sicher was mit einem gemacht, auch in der Schweiz mit diesem italienischen Namen zu leben. Und natürlich war es, dass diese große Figur in unserer Familie, also diese eben die Marschallin, also diese Großmutter, es gibt noch eine Cousine, die gleich heißt wie ich, auch Zora Del Buono, die lebt in Bari in Süditalien. Und wir drei hatten sicher eine andere Verbindung zueinander durch den Namen. Und bei den Italienern ist es ja ganz wichtig, dass die Enkelkinder den Namen der Großeltern tragen. Also eine Großmutter ist ja höchst beleidigt, wenn nicht das Kind nach ihr benannt wird, das Enkelkind. Und so war das dann auch. Also man musste dann immer gucken, dass mindestens eine Großmutter und eine Urgroßmutter mit dem Namen war. Deswegen tragen eben beide Cousinen, also wir beide, diesen Namen. Und das war schon die große Figur. Sie ist, war die, die von allen bewundert oder eben auch gefürchtet wurde. Und ihren Namen zu haben, war sicher was anderes. Ja.
Und hat dich die Figur, also die Person Zora Del Buono als Großmutter auch geprägt?
Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall hat sie mich stark geprägt, weil mich vor allem auch dieses Haus stark geprägt hat, was sie entworfen hat und also hat bauen lassen in Süditalien, diese riesige modernistische Villa mitten in der Stadt Bari. Und ich habe dann später Architektur studiert, als dieses Haus verloren gegangen war. Und dann habe ich habe manchmal gedacht, ich habe wahrscheinlich das studiert, um dieses Haus wieder zu finden oder bauen zu können. Also ich bin auch mal gereist in New Mexico, bin ich dann in ein Hotel gekommen, das aussah wie dieses Haus, und ich dachte, ich muss jetzt in diesen Douglas, hieß dieses Kaff, muss ich jetzt für immer bleiben, weil dieses Haus so wahnsinnig toll war, dieses Hotel. Das war sicher alles sehr prägend.
Das Haus, das wird ja recht deutlich oder ausführlich beschrieben, weil es dich natürlich auch so geprägt und beschäftigt hat. Es hat 23 Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat 9 Badezimmer. Das hatte diese unglaubliche Treppe. Dann war das ja auch eine Mischung aus Wohnhaus und Krankenhaus. Und das finde ich interessant, dass du jetzt eben erzählt hast, dass du jetzt wiederum in einem umgebauten Krankenhaus wohnst und Ärzte auch in der Familie gewesen. Hat es da auch noch, gibt es da auch einen Bezug?
Ja, wahrscheinlich schon. Also erstens, ich hätte eigentlich, alle bei uns hätten Medizin studieren sollen, das hätten sich diese Großeltern gewünscht. Die drei Söhne mussten Medizin studieren und nicht nur Medizin, sondern Radiologie, wie auch der Großvater gemacht hat, also es waren dann drei Radiologen, und von uns 5 Enkeln hat aber nur eine einzige Medizin studiert und die anderen haben sich quasi davon abgewendet. Aber dadurch, dass, also mein Vater starb ja, als ich ein Baby war, 8 Monate alt, das ist auch ein Thema dieses Buches, am Rande, aber meine Mutter, die Röntgenassistentin war, hat in der Schweiz auch immer weiter in Krankenhäusern gearbeitet, und ich bin als Kind ganz viel mit ihr im Spital gewesen, weil in diesen 60er, 70er Jahren war es tatsächlich noch so, dass man dann Weihnachtsdienst hat sie dann gemacht. Und ich bin dann mit für 3 Tage und Nächte, weil es damals hieß, ja, sie hat ja keine Familie, keine richtige, also sie hatte ja nur mich, dann kann man ja auch den Weihnachtsdienst machen. So, und dann hatten wir, also ganz oft hatten wir diese Feiertagsdienst, ich sag schon wir, also ich war dann da als Kind dabei in diesen Krankenhäusern, Und ich habe das sehr geliebt. Also ich liebe Krankenhäuser. Und ich fand auch bei den, vor allem gerade bei der Radiologie, dieses Jahr hatte man halt diesen Geruch von dem Entwickler, von den Bildern. Und das ist ja dieser Fotogeruch. Und so roch das Haus in Bari und das mochte ich immer sehr gerne. Und dass ich jetzt hier wieder in einem ehemaligen Krankenhaus gelandet bin, ist natürlich ein schöner Zufall. Mhm.
Das Haus in Bari, hast du dich da viel aufgehalten als Kind?
Ja, wir waren sehr viel da unten, weil eben mein Vater starb, als ich so klein war. Und meine Mutter hat sich mit ihren Schwiegereltern eigentlich besser vertragen als mit ihrer Familie in der Schweiz. Und die war so geschockt, also sie wurde mit 29 Witwe, also er starb bei einem Autounfall mit 33, dass sie, glaube ich, schon lange gebraucht hat, um sich zu erholen. Und wir viel da unten waren, also das war schon eine warme Atmosphäre für uns und dann halt auch wirklich wochenlang, also bis ich dann halt eingeschult wurde und dann waren es nur noch die Ferien und dann wurde es dann halt mit dem Älterwerden immer weniger, weil man dann ja auch Skilaufen ging oder andere Sachen gemacht hat in den Ferien.
Aber du hast eine gute Erinnerung an das Haus, steht das noch?
Das Haus steht noch, also es hängen bei mir im Schlafzimmer Fotos von eben dieser Halle. Diese Halle mit dieser Treppe und mit diesem wahnsinnigen Kronleuchter. Das Haus steht noch, es ist komplett umgebaut worden, es sind ganz viele kleine Apartments drin. Diese Halle gibt's nicht mehr, da ist ein Boden eingezogen worden und sind nochmal irgendwie 4 kleine Apartments reingezogen worden. Ich gehe manchmal, wenn ich in Bari bin, außen dran vorbei. Es steht auch noch der Name Del Buono, Prof Del Buono Radio X steht da, Radiografia. Also das ist in den Sandstein eingeschliffen, dieses Radio X. Das ist immer noch da nach so vielen Jahrzehnten.
Wahnsinn. Und jetzt sprachst du eben von deiner Mutter, die ja dann so früh ihren Mann, also auch deinen Vater, verloren hat. Das war Manfredi, glaube ich, wenn ich mich
genau, erinnere. Genau. Genau, der Jüngste der drei.
Der Jüngste der drei Brüder. Und wie ist es denn mit deiner Mutter? Also sie lebt, glaube ich, noch.
Oder? Meine Mutter lebt noch und ist jetzt leider dement. Also deswegen bin ich ja auch so viel in der Schweiz. Das ist genau der Grund, weswegen ich so viel da unten bin, weil ich mich zusammen mit einem Freund quasi alternieren wir und kümmern uns um sie. Und sie ist noch zu Hause und man muss mal sehen, wie lange das noch gut geht. Nicht mehr sehr lange, fürchte ich.
Entschuldigung, ich bin ja ins Wort gefallen. Bitte, was sagst
du? Nee, macht ja nichts. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange gut gehen, dass sie zu Hause sein kann. Aber das geht jetzt alles. Wir schlagen uns da tapfer durch.
Ich wollte nämlich jetzt nach dem Verhältnis zu deiner Mutter fragen, wie das so war. Sie war dann alleinerziehend und ist ja mit dir dann in Zürich gewesen. Und wie sich das Verhältnis so zwischen euch beiden entwickelt hat.
Ich glaube, es war wahnsinnig symbiotisch auf eine Art. Auf eine andere Art ist sie auch eine kühle, distanzierte Frau. Also ich bin ja eher dann die emotionale und wildere und so und Plappermaul und irgendwie das Herz auf der Zunge. Sie nicht. Also das waren so, da waren wir sehr unterschiedlich. Aber es war trotzdem sehr symbiotisch. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass was mich als Kind, ich habe ja diesen Vater nicht vermisst, weil ich den ja gar nicht kannte, weil ich zu klein war. Aber das Umfeld hat immer gesagt, ach Gott, das arme Kind ohne Vater. Und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil ich den gar nicht vermisst habe. Das war für mich irgendwie schrecklich, weil der war mir eigentlich gleichgültig. So, aber ich merkte, das sollte so nicht sein. Wo ich aber nicht gleichgültig war, war ihren Schmerz zu sehen. Also ich habe gar nie über ihn geredet, deswegen gab es immer nur uns beide. Er war quasi als Lücke da, aber eben auch nicht, weil ich gar nicht über ihn reden wollte, weil ich es nicht ertragen habe, sie traurig zu sehen. Das war für mich als Kind eine Überforderung, mit der traurigen Mutter umzugehen. Also habe ich diesen Mann einfach quasi verschwiegen. Erst jetzt durchs Buch bin ich auch ihm näher gekommen. Das ist ganz schön. Das Verhältnis zu ihr war dann eben, glaube ich, so symbiotisch, dass ich dann mit 20 eben gedacht habe, ich muss jetzt in die große Welt hinaus und bin dann erst nach Amsterdam und dann nach Berlin gegangen.
Jetzt hast du gerade gesagt, durch das Buch ist einiges auch verarbeitet worden. Kannst du mal kurz die Genese dieses Buches beschreiben? Also wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich nach so vielen Jahren ja diese wahre Geschichte aufgeschrieben hast, die wahre Geschichte deiner Familie, die wirklich so nah an der Realität wie möglich beschrieben wurde und so weit weg wie nötig, um da dieses
literarische
Ding
drauf zu. Sehr schön gesagt.
Und wie kamst du jetzt nach all den Jahren darauf, so nach 40 Jahren, 40 Jahre ist es, glaube ich, her, dass deine
Person... Ja, lustigerweise, nee, sie ist 1980 gestorben, ja, also, ja, ja, 40 Jahre, ja, stimmt, Wahnsinn. Ich wollte schon dieses Buch schreiben, als ich noch überhaupt nicht geschrieben habe. Also ich glaube, ich wollte dieses Buch schon schreiben, als ich in der Schule war, weil ich immer dachte, diese Geschichte ist so wahnsinnig, vor allem dieser Mythos mit diesem Tito, dass eben mein Großvater Tito das Leben gerettet haben soll, was sich ja dann jetzt bei der Recherche als viel kleiner herausgestellt hat, als es immer erzählt wurde, aber damals war das eine Riesensache. Also hätte mein Großvater nicht eingegriffen, hätte Stalin Tito in Moskau umgelegt, was wahrscheinlich auch stimmt, aber das ist nicht passiert wegen meines Großvaters, sondern mein Großvater konnte das nachher nur verifizieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das hatte ich immer gedacht, dass ich das machen möchte. Und ich habe ja sehr spät angefangen, Bücher zu schreiben. Das erste, eben dieses Karnitz-Verlangen mit 45. Was ja, ist das veröffentlicht worden? Das ist ja schon wirklich spät. Und ich glaube, es war dann so, dann kamen so ein paar andere Bücher dazwischen, auch eben dieses Buch über die alten Bäume zum Beispiel. Das ist ja dann, habe ich ja die älteste Bäume der Welt besucht. Und das war etwas, was mit mir nicht so wirklich was zu tun hatte. Und ich glaube, ich war reif für diese Geschichte der Familie, auch weil ich eben gemerkt habe, dass meine Mutter ihr Gedächtnis verliert und den Bezug zu allem verliert. Und ich wollte so gerne das schreiben, weil es ja auch ihre Geschichte ist, solange sie das noch lesen und verstehen kann. Und das habe ich aber nicht geschafft. Also ich war dann doch zu spät. Also sie läuft mit dem Buch rum. Sie hat es bei sich, es liegt auch auf dem Nachttisch und ab und zu sieht sie dann wieder, dass da Zora del Buono draufsteht und sagt, ach, da hast du ja dieses Buch geschrieben, und aber schafft es nicht mehr, das zu lesen.
Es ist das Buch ja tatsächlich die Familiengeschichte und es kommen ja nicht nur die Marschallin, also deine Großmutter vor, sondern wie du gerade erzählt hast, kommt ja deine Mutter vor, ihr kommt ja alle vor. Und deine Großmutter hatte ja schon viele Geschwister und dann hatte sie ja auch drei Söhne. Also es waren viele Männer, finde ich, kommen vor, genau, in der Familie. Und dann finde ich interessant, dass sie aber als die die Frauenfigur in diesem Roman, es ist ein Roman eigentlich.
Ja, kann man schon sagen, ja, weil ja.
Ein frischer Familienroman, würde ich das jetzt mal nennen. Dass sie aber auch eine unglaubliche Dominanz und Stärke repräsentiert. Und musste sie das als Typ, also du hast sie ja beschrieben, sie ist so herrisch und sie hat sehr spezielle Vorstellungen gehabt und die wollte sie auch durchsetzen. Musste sie so werden, weil sie von so vielen Männern erstmal umgeben war und dann auch noch Söhne bekam? Also ist ja ein wirklich aufwendiges Ding.
Genau, sie hat vier Brüder. Und was ja ganz am Anfang des Buches, im ersten Kapitel kurz erzählt wird, ihre Mutter hat sie und die zwei Brüder, die es damals schon gab, verlassen mit einem anderen Mann und ist schwanger zurückgekehrt nach 4 oder 5 Monaten und hat dann noch wieder einen Sohn gekriegt von diesem anderen Mann, von dem man nicht weiß, wer das ist. Da gibt's dann eben auch die Gerüchte, wer das sein könnte. Also und wie bitte?
Bis heute ist es nicht geklärt.
Nein, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Und das ist mein Lieblingsgroßonkel, ist das dann geworden, Boris. Der sieht auch anders aus als alle anderen. Also das ist schon ein Kuckuckskind. Und ihr Ehemann hat sie aber wieder aufgenommen. Und dann haben sie nochmal ein paar Söhne gekriegt, von denen aber eben auch einer noch ganz jung gestorben ist. Und dieses Verlassenwerden von der Mutter, also ich glaube, meine Großmutter war da 8 oder 9, und dieses Verlassenwerden von dieser Mutter hat ein tiefes Misstrauen. Ihr Misstrauen gegenüber Frauen war enorm. Das heißt, sie hat sich mit Männern sicherer gefühlt und auch ebenbürdiger. Ich glaube, das war auch eine Zeit, wo sie hat ja viel politisiert, es ging ja viel um Politik, wo wo Männer ernster genommen wurden. Ja, und vor allem auch von ihr. Das ist jetzt mein kleiner italienischer Hund, der hier hinten bellt, irgendwas anbellt. Genau, die hat lieber mit Männern diskutiert. Also wahrscheinlich wäre sie am liebsten auch ein Mann gewesen, denke ich manchmal. Oder sie hätte das mehr ausleben sollen, indem sie auch einen wirklichen Beruf ergriffen hätte. Also sie hätte genauso gut Ärztin werden können und nicht nur irgendwie Familienvorstand. Also sie hat sich ein bisschen unter ihren Fähigkeiten ihr Leben gelebt.
Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass sie tatsächlich mit diesem Naturell und mit ihrer Intelligenz, dass sie tatsächlich, wie du gerade sagst, Familienvorstand geblieben ist und nicht Ärztin. Sie hätte ja, also wenn ich es richtig interpretiere, ohne weiteres, wenn sie Medizin studiert hätte, auch mit ihrem Mann Pietro gemeinsam vielleicht die Klinik.
Halb. Ich traue diesen Süditalienern immer nicht so ganz, weil es ging ja auch immer dieses Wort una signora non lavora. Ja? Also eine Dame arbeitet nicht, also eine Frau schon. Das sind dann eben die Bäuerinnen und die Fischerinnen und die Arbeiterinnen. Aber wer sich's leisten kann, da arbeitet die Frau nicht. Das ist schon in diesem Süden, das ist schon ein patriarchalisches System dort unten gewesen. Und er war halt schon Sizilianer. Also er hat auch Freundinnen gehabt, Medizinerinnen, die er sehr respektiert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er es bei seiner Frau dann wirklich gutiert hätte. Also da weiß ich halt nicht, ob sie da Kämpfe geführt haben, ob sie das machen soll oder nicht, oder ob sie ernsthaft halt dachte, dass sie in der Politik ihre Rolle findet, was ja auch eine Weile lang so war. Also sie waren ja Kommunisten mit Leidenschaft und viel Geld, also sie waren eigentlich Salonkommunisten und haben das sehr zelebriert, und da ging sie natürlich total drin auf.
Ja, interessant. Interessanter Aspekt, hatte ich jetzt so gar nicht betrachtet. Ich dachte, sie wäre aus freien Stücken, also sie hätte das schon machen können eigentlich.
Ich denke, sie hätte es machen können, wenn sie es wirklich gewollt hätte, hätte sie sich sicher durchgesetzt gegen ihn. Aber sie hat ja auch, als junge Frau ist sie in Wien gewesen und hat dort so eine Hauswirtschaftsschule gemacht. Ich glaube, in der Zeit einem großen Haushalt vorzustehen und auch noch eine Klinik und alles, was da war, da gab es ja auch Personal und Schwestern und alles, das war ja auch schon genug zu tun, so. Ja. Und dann war halt das auch dieser Krieg und eben, sie hat ja dann auch mal, wollte sie zu den Partisanen und dachte jetzt wirklich, sie muss jetzt da in die Wälder gehen und Partisanin werden, und hat schlussendlich Waffen verschoben. Also so wie ich das dann vernommen habe, hat sie dann schon so Waffentransporte organisiert, was ja auch schon sehr gut zu ihr gepasst hat.
In dem Buch geht es ja unter anderem um das Ereignis, was mit einem Kriminalfall einhergeht und woran ja deine Großmutter oder deine Großeltern beteiligt waren. Und jetzt hast du das Buch nach all der Zeit geschrieben, und es fängt ja auch an, oder es wird gewarnt, also eine Tante warnt ja und sagt, nein, rühr nicht an diesem Thema, rühr nicht an diesem Ereignis. Wie bist du damit umgegangen? Konntest du dich da einfach drüber hinwegsetzen, oder gab es da noch andere Warnungen aus dem familiären Umfeld oder Tipps, lass bitte die Finger davon, oder war das Geheimnis, ich nenne es jetzt einfach mal so, du kannst mich gleich korrigieren, war das so stark, der Wunsch, dieses Geheimnis zu lüften, dass du bewusst gesagt hast, ich will jetzt einfach mal anfangen zu recherchieren, was wirklich vorgefallen ist?
Genau, es war so, also ich habe mit dieser einen Tante, das war eigentlich noch die letzte lebende Person aus dem engeren familiären Umfeld, mit der habe ich geredet, und sie hat mir in einer schwachen Minute, hat sie mir dieses sogenannte Geheimnis eben erzählt, hat aber schon, als sie diesen Satz gesagt hat, gemerkt, dass das ein Fehler war. Weil ich natürlich, dann war ich plötzlich hellwach und was war da los? Und habe dann aber so vieles auch verstanden. Es hat sich vieles für mich erklärt, wenn eben meine Großmutter immer gesagt hat, tutta colpa mia, also alles meine Schuld. Und ich habe immer nicht verstanden, wovon die denn redet, was denn ihre Schuld ist. Und es ging dann immer um die Rache des Schicksals. Und das Schicksal hat sie eben, man hätte nicht, also sie war ja nicht gläubig, weil sie ja Kommunistin war, aber am Schluss hat sie dann doch nur noch an Tito und Jesus geglaubt. Das war dann schon das. Und dann war halt doch dieses, vielleicht gibt's eine höhere Macht, die uns jetzt bestraft. Und diese ganzen Todesfälle in der Familie, wie eben auch mein Vater, diese Jungen waren dann die Strafe für ihre schlechten Taten. So, aber das war schon so, dass ich auch gedacht habe, okay, ich schreibe es nicht genau so, wie es war, weil es ist mir doch tatsächlich zu riskant, weil eben diese andere Cousine ja da unten noch lebt in diesem Bari und auch denselben Namen trägt. Und da habe ich gedacht, ich kann ja auch sie nicht in irgendeinem Risiko aussetzen. Ich meine, das ist alles lange her, das war alles in den 40er Jahren, es war direkt nach dem Krieg, ganz Europa musste sich erst wieder zurechtruckeln. Also da ist so viel Gewalt passiert in diesen Jahren 46, 47, mit Rachegeschichten auch. Und so war das da auch in diesem Süditalien. Und ich habe es dann einfach ein bisschen verschleiert, weil ich dann dachte, das ist schon riskant. Dann habe ich aber, als ich das Buch fertig hatte, weil es für mich eben so, es war eine Zäsur im Leben dieser Großeltern und ich habe es auch als Zäsur im Text gemacht. Danach kommt dann eine andere Textform. Und das Ereignis, so groß ist es auch nicht, aber es ist doch groß genug, um eine Familie schon ins Wanken zu bringen. Und ich habe das dann meiner Cousine zu lesen gegeben, da unten in Süditalien. Und ich hatte auch dem Verlag gesagt, es darf in jede Sprache übersetzt werden, nur nicht ins Italienische. Und der erste Verlag, ausländische Verlag, der sich erkundigt hat oder Interesse hatte, war ein italienischer. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja, das geht jetzt schief. Und dann habe ich das eben dieser Cousine gegeben zu lesen. Sie kann Deutsch, aber halt nicht so gut. Das heißt, sie hat Ewigkeiten gebraucht, bis sie es gelesen hatte. Und ich wurde immer nervöser und dachte, oh Gott, die redet mit mir nie wieder ein Wort und ist total empört. Auch über diese Dinge, die ich geändert habe oder Figuren, die ich reingenommen habe oder andere Figuren anders gezeichnet oder ganz rausgelassen. Und dann hat sie sich aber bei mir gemeldet und hat gesagt, sie fände es ganz wunderbar und sie habe viel geweint, weil ihr Vater der ungeliebte Sohn war. Und ich könnte das auf jeden Fall machen, das sei alles schon so lange her. Das würde doch von diesen Leuten, die damals die Leidtragenden waren, also deren Familienangehörigen würden sich jetzt da nicht an uns rächen. Weil wir ja auch nicht die sind, die wirklich das Verbrechen begangen haben, sondern halt nur mitschuldig, so, also wir, die Familie. Ja, und so habe ich dann jetzt gedacht, gut, dann schauen wir mal. Und jetzt wird es ins Italienische, jetzt ist die Übersetzung ist fertig. Ich weiß nicht genau, wann es erscheint, irgendwann nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Also die Zora del Buono, die Cousine, ist das, die ist ja auch Ärztin, hast du am Anfang unseres Gesprächs
genau
gesagt. Ne? Okay. Ja, dann, es ist ewig her, also wie viele Jahre? 80 Jahre, nicht ganz 70 Jahre oder so. Und also da, ich hoffe nicht, dass da jetzt Angst vor Rache bestehen muss.
Es ist halt nur diese eine Teil der Familie, die ich interviewt habe, ist ja noch, die sind nach Norditalien gezogen, die haben dann in Norditalien gelebt und die haben halt immer gesagt, das ist Süditalien, du kannst nicht im Süden, sowas und da unten. Also das ist halt auch das Bild vom Norden des Südens und diese beiden Pole da, wie die da miteinander umgehen und was die auch für Vorstellungen voneinander haben. Also schauen wir mal. Mit Remo.
Ja, wie ist es, wie viele Familienmitglieder leben denn noch, die in dem Buch beschrieben werden? Deine Cousinen und Cousins, das waren, glaube ich, drei.
Ja, aber die sind ja, wir unsere Generation kommt ja eigentlich gar nicht vor. Also nee, das okay. Ist ja also wirklich nur mit einem also Heuchlein. Es da lebt außer meiner Mutter tatsächlich niemand mehr. Die Schwiegertöchter sind alle tot. Und es ist nur noch meine Mutter. Ja.
Also könntest du jetzt mit keinem eigentlich mehr über das erschienene Buch reden?
Außer mit dieser Cousine und einem Cousin in Slowenien, der ist Schauspieler. Und es wird auch ins Slowenische übersetzt und das ist super, weil dann kann ich mit ihm, er hat mir sehr viel geholfen. Weil beide meine Cousins und Cousinen sind älter und die hatten noch mehr Erinnerungen. Also von daher konnten die mir viele Geschichten noch erzählen. Das war wunderbar. Mhm.
Deine Großmutter hatte immer dann gesagt, das hast du eben auch nochmal wiederholt, dass es, es gab diese oder Aneinanderkettung von Autounfällen. Dass es wie so eine Art Rache wäre für das, was sie gemacht hat. Hast du da auch noch irgendwas, also bist du da emotional auch noch mit beschäftigt?
Ja, also ich bin emotional damit beschäftigt gewesen oder schon, weil es ja schon immer seltsam war, dass in unserer Familie so viele Unfälle waren. Also einfach unproportional viele, also 5 Autounfälle, und es ging ja auch in meiner Generation noch weiter. Also meine andere Cousine, deren Lebensgefährte ist gestorben mit 23 in einem Autounfall. Das waren Zufälle, also das waren Unglücke. Das ist jetzt, ich glaube jetzt da nicht an die höhere Macht, im Gegensatz zu einer Cousine, die eben das sehr, sehr glaubt. Also, dass das wirklich, aber das ist mir zu spirituell oder zu esoterisch. Ja, ich weiß nicht. Aber es hat schon immer daran erinnert, ich glaube, uns alle daran erinnert, wie wir sind schon anders groß geworden, weil wir eben schon als Kinder immer wussten, wie schnell alles vorbei sein kann. Das ist uns immer alles klar gewesen. Und es ist halt, wenn in einer Familie immer nicht die Ältesten zuerst sterben, sondern die Jüngeren, und daran dann auch ein Kind, ein 10-Jähriges eben von meiner süditalienischen Cousine ist der Sohn gestorben als Kind, ihr einziges Kind, das war natürlich wahrscheinlich das Schlimmste von allem, was passiert ist. Und das ist einfach so, wo man denkt, das kann jetzt nicht sein, dass das jetzt noch immer so weitergeht. Und diese esoterische Cousine, die meint halt, durch das Aussprechen oder Aufschreiben ist der Spuk dann vorbei. In diesem Sinne kann ich jetzt hoffen, dass der Spuk jetzt vorbei ist.
Das ist doch sehr, sehr gut. Ein guter Ausblick. Sehr, sehr positiv auch.
Genau.
Und du hast, also ich kenne dich als Buchautorin, ich kenne dich aber auch als Mitgründerin der Zeitschrift Mare. Um nochmal ja. den Sprung kurz hinzuschaffen, den Sprung ins Meer.
Genau, ins kalte Wasser. Wir sind ja sehr ins kalte Wasser gesprungen damals, weil als wir das gegründet haben, hatten wir ja keine Ahnung von Journalismus und überhaupt nicht. Ja, ich war Architektin und Nikolaus Gelfke war mein Schulfreund oder ist mein Schulfreund, und wir haben das ganze Gymnasium zusammen gemacht, also wir kennen uns richtig lang und richtig gut, und er ist Meeresbiologe, er hat studiert in Kiel und in Halifax, auch bei Elisabeth Mann, also der jüngsten Tochter von Thomas Mann, und er hatte die, wie ich finde, immer noch finde, geniale Idee, eine Zeitschrift der Meere zu gründen, und hat mir das erzählt, und ich war in Berlin und war total begeistert. Also ich war bei ihm dann zu Besuch, und wir hatten wirklich dieses erste Brainstorming, was eine Zeitschrift der Meere sein könnte, hatten wir an seinem Kieler Küchentisch. Und ja, und so ging das damals los. Und dann hatten wir eben keine Ahnung, ich die Architektin und er der Meeresbiologe, und dann haben wir aber Leute gekannt, eine Fotografin, eine Grafikerin, eher ein Mann aus dem Vertrieb und so. Und dann haben wir uns langsam so reingefummelt und hatten sehr schnell, da wir beide Schweizer sind, dieses Du auch im Kopf. Du, das ist eine Schweizer Kulturzeitschrift, die monothematisch war. Und das hatten wir dann auch in den ersten Heften tatsächlich gemacht, so einen dicken Schwerpunkt zu Blau oder Schweiz oder Eis oder Musik oder so, und aber immer mit dem Meer. Und das, ja, das war sehr aufregend und sehr toll, das zu sehen, wie groß das Meer auch ist und wie viel Einfluss das hat auch auf die Geschichte der Menschen und eben nicht nur jetzt die Biologie oder die Geologie, sondern eben auch wirklich, was hat das Meer mit den Menschen zu tun. Und so habe ich dann das Kulturressort übernommen und habe angefangen zu schreiben. Und ich wusste ja gar nicht, also wir waren beide schlechte Schüler, aber gut in Deutsch. Das hat uns beide verbunden. Unser Deutschlehrer mochte uns auch wirklich gerne, Herr Bachmann. Und ja, ich glaube, wir haben uns beide dann auch einfach zugetraut. Und ich weiß noch, dass meine erste Reportage, die ich schreiben musste, war in Italien, in Gamolli, das ist bei Genua, ein Altersheim für Seeleute. Und ich hatte ja, wie gesagt, keine Journalistenschule gemacht. Ich wusste nicht, wie man eine Reportage schreibt und habe die dann zuerst gezeichnet. Hat mir so ein Storyboard gezeichnet. Und ja, so, und das ging ganz gut. Sie wurde vielleicht ein bisschen zu sentimental. Heute würde ich sie wahrscheinlich nüchterner schreiben als damals. Aber so ging das los. Und dann habe ich gemerkt, dass das Schreiben eigentlich schon sehr mein Ding ist. Also mehr auf jeden Fall als das Bauen.
Ja, interessant. Und gibt es ja bis heute, die Zeitschrift Mare.
Die Zeitschrift gibt es bis heute. Und ich bin auch immer noch 4 Monate eben da. Und 4 Monate nicht. Das ist ein Jobsharing, was ich mit einer Kollegin mache seit über 10 Jahren. Ich habe ein Sabbatical gemacht und sie war mein Ersatz. Und dann bin ich nicht ganz zurück, sondern wir haben uns das geteilt. Und das ist wunderbar. Ich mache 2 Hefte, sie macht 2 Hefte. Und in der Zwischenzeit schreibe ich Bücher.
Genau.
Und oder gehe mit Hunden spazieren. Aber wobei, das mache ich auch immer. Ja.
Hast du, also nochmal Stichwort Bücher und Mare. Das Bücherschreiben ist ja was anderes als eine Reportage zu schreiben oder einen Artikel zu schreiben. Und bist du eher die Journalistin oder bist du eher die Autorin? Also welche dieser beiden Genres ist dir näher?
Ich war nie die Journalistin. Also ich habe schon am Anfang, musste ich ja mit Journalisten in Kontakt treten, kannte ja keinen. Und ich habe immer gesagt, ich bin eine Architektin, die jetzt Redakteurin ist. So. Und das hat Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe zu sagen, ich bin Redakteurin und nicht mehr noch die Architektin angehängt habe. Aber diese Journalistin, so wie ich das bei Journalisten, Kollegen sehe, die wirklich, die so sachlich oder mit so einem, auch mit so einem profunden Recherchewissen ihre Texte schreiben, die war ich nie. Also, ich war immer eher die gerne fabuliert. Und deswegen ist für mich der Journalismus auch schwieriger geworden, weil ich einfach dieses Fabulieren geht nicht da. So, und deswegen ist für mich das Romane schreiben einfacher oder stimmiger. Aber ich habe, was ich glaube ich vom Journalismus behalten habe, ist, dass ich in den Büchern gerne kurze Textstellen habe. Also auch Kapitel unterteilt. Das sind dann wieder vielleicht so Längen von einer langen Reportage, ist ein Kapitel. Also ich schaffe das dann auch nicht, jetzt in einem Schnurz, wie man in der Schweiz sagen würde, das alles durchzuerzählen. Ich liebe Miniaturen, ich liebe kleine Aspekte und dann von der anderen Seite wieder beleuchtet. Das ist sicher was das Journalistische, was in der Literatur noch drin ist. Und was sicher auch ist, die Recherche draußen, also in die Welt hinausgehen, mit Leuten reden, Sachen angucken, sehen, wie es aussieht, wie es riecht, wie es schmeckt, die Welt versuchen zu sehen, das ist mir von der Reportage geblieben.
Also nimmst du mit allen Sinnen alles auf und formulierst es dann und lässt
genau
den Text reinfließen sozusagen.
Genau. Und ich versuche das aber auch jetzt im Journalismus natürlich immer noch, also das ist schon auch immer noch schön, das zu machen, weil man geht hin und macht ein Thema, taucht da total ein und das geht aber halt viel schneller. Also, aber mir ist das Buchschreiben ist für mich eigentlich eine gute Zeitspanne. Also bei der Architektur, das dauerte mir immer alles zu lange, weil mit so einem Gebäude bist du von der Planung bis dann diese Leute da, die ganzen Gewährleistungen hast, das dauert Jahre. Und das war mir zu viel. Das hat mich zu sehr, das ist nicht meine Zeitspanne. Also vielleicht ist auch sogar bei den Büchern ist ja immer die Frage, welches ist das Lieblingsbuch? Und ich würde wahrscheinlich jede Woche ein anderes sagen, aber eins, was ich wirklich immer gerne mochte, das ist bei Mare auch erschienen, das heißt 100 Tage Amerika, und da bin ich die gesamte Ostküste entlang gereist, von Neufundland bis Key West, und mit dem Thema Immigration habe ich mich da so ein bisschen beschäftigt, und das hat mir sehr gefallen, das sind kleine Häppchen, aber es gibt doch ein großes Ganzes, und das ist, glaube ich, sehr mein Genre. Ich würde also gerne wieder solche Reisebücher machen, werde ich auch.
Du hast ja auch mal eins geschrieben mit deinem Hund, wo du da in Amerika unterwegs bist.
Genau, das ist das. Das ist
Ach, das.
Das
ist 100, das. Ah, okay.
Das ist dieses 100 Tage Amerika, genau.
Ach so, das genau, war das. Weil ich kenne das Buch ja, aber ich hatte jetzt irgendwie den Titel nicht.
Genau, auf. Weil nee, es gibt auch noch das andere, es gibt da drei Bücher, die in Amerika spielen. Es gibt auch noch dieses Hinterbüschen an eine Hauswand gelehnt, das in einem College spielt in den USA. Aber das Reisebuch mit dem Hündchen, mit einem kleinen italienischen Windspiel, das war eben das. Genau, das ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsbuch.
Das meinte ich nämlich. Und ich glaube, ist es auch der Hund, der leider gestorben ist, ne?
Genau, der starb an einem Lymphom mit 9. Jetzt habe ich zwei andere.
Genau, ja, genau. Ich wollte nämlich unbedingt noch mit dir über diese niedlichen Hunde sprechen, die jetzt ja unsere Zuhörer leider nicht sehen. Ich konnte sie ja eben schnell sehen, hier auf unserem Bildschirm. Was ist das schon immer so? So eine Hundeliebhaberin?
Ich glaube, ich bin einfach eine Tierliebhaberin. Es kommt in der Marshallin auch ganz kurz irgendwo vor. Ich habe schon als Kind geweint, wenn ich gesehen habe in Süditalien, wie die Esel behandelt haben. Also wenn ich einen angeketteten Hund sehe, dann drehe ich durch. Also ich kann dieses Tierelend nicht ertragen. Ich kann es wirklich nicht ertragen. Deswegen sind Reisen in den Süden auch sehr schwierig. Also gerade Italien ist wirklich ein Problem. Beide Hunde, die ich jetzt habe, sind italienische Straßenhunde. Einer ist schwarz und kurzbeinig und große Ohren und ist eher so ein Zen-Hund. Und das andere Tier, was rothaarig ist und auch klein, ist eine, habe ich erst seit ein paar Monaten, wurde hochschwanger ausgesetzt an Weihnachten. Deswegen heißt sie Natalina, Natale von Weihnachten. Und ich habe dann die ganzen Welpen, habe ich dann verteilt in der Schweiz und niemand wollte die Mutter haben. Und dann habe ich mich erbarmt und habe jetzt diesen unfassbaren Feger hier. Also der Zen-Hund und die total durchgeknallte Jagdhündin. Klein und wahnsinnig. Ein wahnsinniges Tier. Hält mich ganz schön auf Trab, Madame.
Und nimmst du die immer mit, wenn du nach Zürich fährst? Oder
immer.
Weiß ich nicht,
ich Hiddensee. Ja, immer dabei. Also in Hiddensee habe ich jetzt nur einen mitgenommen und die andere habe ich abgegeben hier, weil ich dachte, die stellt die ganze Insel auf den Kopf. Und jedes Wildschwein und jedes Reh. Und jetzt bin ich mit ihm allein gegangen und das war sehr, sehr erholsam. Nee, ich reise immer mit denen, mit dem Nachtzug nach Zürich oder halt jetzt leider auch mit dem Auto. Und ja, so, genau. Immer jemanden dabei.
Sehr gut. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir müssen leider zum Ende kommen, obwohl das so spannend ist, dass wir das vielleicht bitte unbedingt fortsetzen, weil die letzte Frage ist natürlich klar, du hast sie eben schon am Anfang beantwortet, aber oder ich weiß nicht, ob das auch stimmt, du hast eben gesagt, du willst vielleicht einen Roman über die junge Generation der Del Buonos schreiben. Ist das dein nächstes Projekt tatsächlich?
Ja, es könnte sein. Also ich fange jetzt gerade an, darüber nachzudenken und ich brauche ja, also was die Leute immer sagen, weil ich von der Architektur herkomme, baue ich ja erst das Gerüst. Also ich brauche wirklich jetzt ein Gerüst oder ein Skelett. Das heißt auch eine Idee für einen Plot. Ich mag Bücher mit Plot, also ich will jetzt den Plot erst haben. Und ja, ich denke, es wird um diese 50er, 60er Jahre Italien, Schweiz gehen. Und auch um das, was macht vielleicht das, muss gar nicht meine Geschichte sein, aber was macht das, wenn eben jemand so jung stirbt, mit denen, die überleben. Und ja, ich denke, das könnte in die Richtung gehen. Und jetzt muss ich ganz viel mit den Hunden spazieren gehen oder auf Liegestühlen rumliegen und dann kommt die Idee. Ich weiß, die kommt dann einfach irgendwann beim Spazierengehen. Die kommt ja nicht, wenn ich da sitze und drüber nachdenke, sondern sie fliegt einem ja irgendwann zu. Und so war das mit eigentlich jedem Buch. Also auch mit dieser Novelle Gotthard, die da im Tunnel spielt, in diesem neuen, jetzt diesen im längsten Tunnel der Welt, Eisenbahntunnel, 57 Kilometer. Da gab es einen Satz von einem Freund, der Tunnelbauer ist, der gesagt hat, und wo alle plötzlich hingehört haben. Und da dachte ich in dem Moment, wow, ich muss ein Buch über Tunnelbauer schreiben. So, also es gibt immer so ein Ding und dann war schon klar, wie es eigentlich werden soll.
Und dann befolgst du diese Idee und da wird dann irgendwann was draus.
Genau so. Und ich fange immer bei den Büchern tatsächlich, ich bin eine von denen, ich fange vorne an und höre hinten auf. Also es ist nicht so, dass es gibt ja Leute, die schreiben irgendwie und setzen das dann zusammen oder streichen ganz vieles wieder raus, ganze Kapitel oder schreiben um. Das ist bei mir nicht so. Ich fange ganz brav vorne an und arbeite mich bis nach hinten durch.
Ja, super. Ja, ich kann es nur empfehlen, oder kann den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nur empfehlen, dieses Buch, also jetzt hier die Marschallin vor allem, weil es gerade aktuell ist, zu lesen. Und das ist total aufgegangen, dass du brav von vorne bis hinten durchgeschrieben hast, weil es macht so viel Spaß, dass man es immer weiterlesen will. Also es ist ja kein schmales Bändchen, ne? Das, wie viel hat es? Guck mal, das hat 380 Seiten, das Buch, und da ist man schon eine Weile mit beschäftigt, aber es ist so spannend, es ist so vielschichtig, also ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung dafür, ich fand es einfach toll.
Super. Gut, das freut mich sehr. Ich habe auch versucht, das spannend zu gestalten. Ich möchte auch, dass die Leute nicht sich langweilen, wenn sie das lesen.
Also das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Liebe Zora, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir jetzt hier zu sprechen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß, von dir zu erzählen. Und ich hoffe, du kommst bald wieder. Und dann würde ich sagen, jetzt kommt der Podcast online und wir finden neue Termine. Vielleicht kommst du auch mal nach Köln zu einer Lesung. Und
das wäre schön.
Super, dann sehen wir uns.
Das wäre schön. Ich war einmal in Köln auf einer Lesung und das war ganz toll.
Das war Episode 3 von Tapestry, dem Kulturpodcast. Heute mit Zora Del Buono. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.